Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit den verschiedensten Schwalbe-Athleten. Von Downhillern zu Cross-Country-Fahrern, von Triathleten zu Rennradfahrern. Und in den letzten Wochen hatten wir Downhill- und Enduro-Piloten. Und wenn Nina Hofmann ihr Rad an den Start schiebt, dann kann ihr Rennlauf schon mal bis zu 5 Minuten dauern. Bei Martin Mays sind sogar schon mal 2 Tage. Und wenn unser heutiger Gast sein Rennen beginnt, dann geht es nicht um Wochen, sondern es geht um Monate oder sogar um ein Jahr. Jonas Deichmann ist einer der besten Langstreckenathleten. Und in den letzten Jahren hat er einige Weltrekorde aufgestellt. So ist er zum Beispiel vom Nordkap bis nach Cape Town nach Südafrika gereist. Was jetzt sein neues Projekt ist, das hört ihr in der aktuellen Folge von Pumped. Jonas, wo bist du im Moment und wie geht's dir in dieser Zeit?
Ja, hallo, ich bin jetzt gerade in der Schweiz, im schönen Jura. Ich bin wegen Corona nochmal aus Spanien geflohen, bevor die Grenzen alle zu waren und die Ausgangssperre kam. Und bin jetzt hier bei meinem Vater untergekommen und seiner Frau. Ist jetzt nicht die Zeit, um im Zelt zu leben. Aber mir geht's den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Ich kann hier toll Fahrrad fahren und hat 20 Grad und schöne Anstiege im Jura.
Ich habe im Intro schon gesagt, dass wenn du im Grunde an die Ziellinie deiner oder an die Startlinie deiner Rennen gehst, dann geht es gar nicht mal um Wochen, sondern es geht meistens um Monate oder sogar mal ein Jahr. Weil wenn du Rennen oder deine Abenteuer beginnst, dann sind das wirklich komplett verrückte Langdistanzsachen. In den letzten Jahren hast du ein paar Weltrekorde errungen. Du bist zum Beispiel als Schnellster durch Eurasien geradelt und bist vom Nordkap nach Cape Town, nach Südafrika gefahren mit dem Rad. Wie kommt man auf solche Ideen?
Ja, also mir geht es bei dem Ganzen um zwei Dinge. Also zum einen die Herausforderung, zu sehen, ob ich das körperlich und auch mental schaffen kann. Aber noch viel wichtiger ist mir das Abenteuer bei der ganzen Sache. Also ich möchte, habe kein Interesse, reine Leistungsrekorde zu machen, wo ich im Kreis rumfahre und versuche, der Schnellste zu sein, sondern es muss immer den Abenteuerfaktor haben. Also ich möchte aus meiner Komfortzone heraus, ich möchte in die Wildnis, in exotische Länder und genau das motiviert mich. Ich wache jeden Morgen auf in meinem Zelt und weiß, heute erlebe ich was ich vorher noch nie erlebt habe.
Jetzt wohnt gerade dein Vater in Solothurn und da ist das Verrückteste, was man direkt vom Haus aus machen kann, ist auf den Weißenstein hochzuradeln. Aber das ist ja jetzt noch nicht so richtig abenteuerlich. Woher kommt das, dass du so ein Abenteurer geworden bist? Also kam das schon von der Familie oder warst du als Kind auch schon so oder hat sich das einfach später entwickelt?
Also das Abenteuer habe ich von klein auf gehabt. Mein Opa war Schlangenfänger in Afrika und auch mein Vater hat schon einige Abenteuer erlebt. Also es ist durchaus auch in den Genen. Und in meiner Kindheit, wir sind immer Zelten gewesen in den Bergen. Und also ich kannte das gar nicht mit Hotelübernachtungen und der klassische Strandurlaub. Und viel geändert hat sich dann nochmal, wo ich erst in Schweden studiert habe und dann in Singapur. Denn da wollte ich die Welt sehen, aber hatte viel Zeit, kein Geld. Und habe dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Das ist doch eine tolle Art, die Welt zu erkunden und auch extrem günstig. Ich habe 6 oder 7 Euro am Tag im Schnitt ausgegeben und bin dann einmal um die Welt gefahren. Das waren 64.000 Kilometer in knapp 2 Jahren. Noch auf dem Touringrad, also da war kein Rekord, sondern einfach Abenteuer, klassische Bike-Touring-Tour. Und danach kam dann aber der Wunsch, der Traum, ja, warum nicht das Ganze eigentlich verbinden? Das Abenteuer vom Bike-Touring mit dem Leistungsaspekt, den ich eben vom Radrennen fahren auch in der Jugend habe.
Wenn du erzählst, du hast in verschiedenen Ländern studiert, was hast du studiert?
Ich habe im Bachelor International Business in Schweden, Singapur und Brasilien studiert und im Master dann auch International Business mit Fremdsprachen in Dänemark und Indien.
Und dann hast du dir gedacht, ja, nachdem ich das jetzt erfolgreich abgeschlossen habe, dann mache ich einfach mal was ganz anderes.
Also noch nicht. Ich habe nach dem Studium für 2 Jahre auch im Vertrieb gearbeitet in Deutschland, in München. Und aber da war mir auch schon klar, das wird keine langfristige Situation sein, sondern ich wollte Erfahrungen sammeln und auch ein bisschen Geld auf die Seite legen natürlich. Und nach 2 Jahren hat sich dann die Möglichkeit ergeben, jetzt kann ich was anderes machen. War auch eine ganz lustige Situation, weil mein damaliger Chef, ich habe für eine schwedische Firma gearbeitet und der hat nicht wirklich gewusst, dass das bayerische Bier ein bisschen stärker ist. Und auf dem Oktoberfest hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich ihn mal auf das Thema Weltrekord-Sponsoring anspreche und er war dann auch gleich ganz begeistert davon. Also, Timing ist richtig.
Und konnte der sich am nächsten Tag noch daran erinnern oder...
Also er konnte sich noch daran erinnern und ich habe es dann auch gleich die Gunst der Stunde genutzt und mit ihm gemeinsam vor der ganzen Firma bekannt gegeben und er stand dann auch zu seinem Wort und er hat mich bei dem ganzen Unterfangen Eurasien-Weltrekord gut unterstützt und nach dem Eurasien-Weltrekord, also da bekommt man natürlich keine Sponsoren oder irgendwelche Einnahmen bei seinem ersten großen Ding, aber ich habe dann da geschaut, dass ich gut in die Medien komme und noch weitere Kontakte knöpfe und habe mich dann kurz danach auch selbstständig gemacht als Abenteurer.
Und nachdem du jetzt die 2 großen Abenteuer schon gemacht hast, planst du jetzt gerade was Neues. Und nachdem du jetzt ganz, ganz viel Rad gefahren bist, hast du dir gedacht, okay, ich probiere es auch einfach nochmal mit Schwimmen und Laufen. Und zwar bereitest du dich auf den längsten Triathlon der Welt vor. Ungefähr 40.000 Kilometer, ist das richtig?
Genau, also 40.000 Kilometer ist die Distanz mit Schiffen dabei. Also ich möchte auch Atlantik und Pazifik überqueren. Die Triathlon-Distanz an sich, also die 3 Disziplinen, das sind 120 mal Ironman, also über 20.000 Kilometer.
120 mal. Und wie genau wirst du das aufteilen und wo hast du jetzt geplant, geht die Route her?
Also ich starte im... voraussichtlich September, wenn mit Corona alles gut geht. Also wenn sich die Situation bis dahin einfach entspannt und die Grenzen offen sind. Und starte in München, fahre mit dem Fahrrad 800 Kilometer bis nach Kroatien, in der Nähe von Rijeka. Und schwimme dann dort die Küste entlang bis nach Dubrovnik. In Dubrovnik geht es zurück aufs Fahrrad und von dort bis nach China. Nicht die schnellste Route, sondern auch eine schöne Route über den Himalaya und Südostasien. Und dann geht's per Anhalter mit dem Segelboot rüber nach San Francisco, über den Pazifik. Ich renne dann 120 Marathons quer durch die USA bis nach New York. Wieder mit dem Segelboot per Anhalter nach Lissabon und von da radel ich dann das Reststück zurück nach München und haben dann damit eben auch die 120 mal 180 Kilometer vom Ironman auf dem Fahrrad.
Wahnsinn. Also das Radfahren, das verstehe ich. Davon habe ich auch schon mal gehört, dass das halt viele Leute auf so Distanzen gemacht haben. Das Laufen kann ich mir auch noch ungefähr vorstellen. Aber wie genau soll das mit dem Schwimmen funktionieren? Weil du kannst ja jetzt nicht so lange am Stück unterwegs sein und ja auch nicht irgendwie mit riesen Gepäck unterwegs sein. Oder wie hast du das geplant?
Also ich mache das Ganze, alle 3 Disziplinen unsupported, heißt kein Begleitfahrzeug oder Beiboot. Ich habe so ein kleines Floß, was ich hinter mir herziehe beim Schwimmen und da ist dann das Nötigste drin, also ein Schlafsack, ein kleines Mini-Zelt und Verpflegung für 2 Tage und schwimme dann tagsüber für so circa 7-8 Stunden, schwimme abends an Land, an irgendeinem Strand, mache ein Lagerfeuer, übernachte und am nächsten Tag geht es weiter. Ich bin jetzt aktuell, also ich bin ein guter Fahrradfahrer und auch ein anständiger Läufer. Bin früher sehr viel Trailrunning gemacht, auch mal 60, 70 Kilometer am Stück, also das geht. Schwimmen ist jetzt nicht meine Paradedisziplin. Also ich habe mal in der Schule ein halbes Jahr Schwimmkurs gehabt. Also ich gehe nicht unter. Und bin jetzt im Januar in Brasilien, habe ich das Ganze mal getestet, auch mit dem Floß schwimmen und habe dann auch mal 7-8 Kilometer Einheiten gemacht im Meer. Das Floß, das bremst ganz schön, vor allen Dingen bei, wenn der Wind gegenkommt, das heißt, die Wellen dann auch gegen einen sind. Aber es geht. Und wenn ich 10 Kilometer schwimmen kann, dann kann ich das Ganze auch für 6 Wochen wiederholen.
Und du hast schon gesagt, du machst das alles unsupported. Das heißt, es ist jetzt nicht zum Beispiel wie beim Race Across America, wo ein Camper mit einem Arzt und mit allem möglichen an Stuff hinter dir herfährt, sondern du bist wirklich komplett auf dich alleine gestellt und musst dich auch alleine versorgen und all dein Gepäck mitnehmen. Was nimmst du alles an Gepäck mit oder wie schwer wird so dein Rad sein?
Also das ist die große Herausforderung. Das Fahrradfahren ist die und das Laufen, Schwimmen ist die eine Sache, aber das Ganze drumherum ist kommt aufs Land drauf an, aber teilweise noch die viel größere Herausforderung, weil es ist nicht wie in Deutschland, dass man überall gutes Essen und Fahrradläden und Ersatzteile findet, sondern ich bin in Ländern unterwegs, wo es vielleicht auch überhaupt keinen Fahrradladen gibt und Lebensmittelvergiftung und so Sachen gehören auch dazu. Wichtig ist natürlich, ich möchte auch schnell sein und bin daher Minimalist bei der Ausrüstung. Beim Fahrrad wird das Gesamtgewicht, also Fahrrad plus Ausrüstung, bei ca. 15 Kilo liegen. Das gilt dann aber für den Start, wenn es dann in den Himalaya geht, im Winter bei minus 30, 35 Grad, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwerer, weil ich einfach stabile Ausrüstung brauche. Das heißt, ich habe beim Fahrrad alles auf Komfort und Standard ausgerichtet, also dass nichts kaputt gehen kann, beispielsweise ein Titanrahmen und nur Standardteile. Und bei all den Sachen, die nicht essentiell sind, also die keine Probleme machen können, da geht es dann ums letzte Gramm. Also Beispiel Zahnbürste, die schneide ich in der Mitte durch, um da nochmal 5 Gramm und ein bisschen Packmaß zu sparen.
Okay, also du hast schon gesagt, du fährst einen Titanrahmen. Du bist bei, ich glaube, dem Eurasien-Abenteuer noch einen Carbonrahmen gefahren. Warum ging jetzt da der Weg zum Titanrahmen?
Also ich habe in den letzten Jahren auch einige Carbonrahmen kaputt gemacht. Die brechen dann einfach, weil ich habe einfach Gewicht mit dran. Das heißt, wenn ich eine Masse von 90, 95 Kilo auf dem Fahrrad habe mit Taschen und über Schotterstraßen 50.000 Kilometer im Jahr fahre, da sind die Räder einfach nicht für gemacht, muss man ganz klar sagen. Und Titanrahmen ist, klar, es ist ein kleines bisschen schwerer als Carbon, aber es ist zum einen weicher, das heißt, es ist komfortabler. Und bei der Langdistanz geht es in erster Linie darum, seine 12 Stunden jeden Tag zu bringen. Und es ist vor allen Dingen extrem stabil. Also ich habe da nicht das Risiko, dass mir irgendwo in Tadschikistan oder im Iran der Rahmen bricht. Das ist viel, viel geringer als bei Carbon.
Und wenn du da jetzt 20.000 Kilometer oder 15.000 Kilometer über irgendwelche Schotterwege oder schlecht geasphaltierten Straßen durchs Himalaya fährst, ist natürlich der Reifen so der Kontaktpunkt zur Erde. Was benutzt du da und was hat sich da vielleicht auch geändert?
Also ich bin in Eurasien zum Beispiel noch unterschiedliche Reifen gefahren. Das heißt, ich bin auch, habe halt an den Radläden geschaut, was ich bekomme und hatte sehr, sehr viele Probleme. Also ich erinnere mich noch dran, kurz vor Irkutsk in Sibirien, da habe ich so viele Platten gehabt hintereinander, dass mir auch irgendwann Flickzeug und Schläuche ausgegangen sind. Ich habe das dann mit Gras befüllt. es geht, bei Mountainbike-Reifen geht es, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Mit Rennradreifen hoppelt man dann doch sehr, sehr schlecht dahin, bis ich nach Irkutsk gekommen bin und da einen Fahrradladen und Ersatz gefunden habe. Aber es war ein Fiasko, also ich hab Riesenprobleme gehabt. Jetzt bei Cape to Cape, also meinem letzten Abenteuer von Norwegen nach Südafrika, bin ich jetzt die Schwalbe Pro One Reifen gefahren. Zum einen tubeless, was eine Riesenverbesserung war. Ich hatte praktisch keine Platten. Und genauso bin ich die Schwalbereifen jetzt in 30 Millimetern gefahren. Und auch das hat sich einfach einfach bewährt. Es ist komfortabler, ich glaube auch kaum langsamer als 25 oder 28 mm und der Komfortgewinn, der gleicht es einfach aus. Und ich hatte mit den Reifen einfach null Probleme auf so einer Distanz, trotz afrikanischen Straßenverhältnissen. Deshalb, ich werde jetzt wieder dieselben Reifen fahren für den Triathlon, die Schwalbe Pro One zum Anfang in 30 mm und werde dann natürlich, wenn es in den Himalaya geht, auf ein bisschen breitere Reifen umsteigen wegen Schotter
und Schnee. Und was fährst du so für einen Reifendruck?
Kommt auch auf die Wegbeschaffenheit an, aber circa 5,5 Bar.
Also doch schon relativ, relativ gut. Nicht so ganz aufgepumpt wie so ein richtig Hardcore-Rennradreifen, aber doch schon sehr, sehr viel. Damit es auch.
Ja. Also kommt immer drauf an, aber im Schnitt ja zwischen 5,5 Bar.
Okay. Wenn du jetzt halt schon sagst, du schneidest irgendwie deine Zahnbürste ab, um Gewicht zu sparen. Gibt es denn so ein Teil an Equipment, was du dir gönnst, trotzdem mitzunehmen, was dir so ein bisschen Heimat oder so ein bisschen Lebensgefühl mitgibt? Also ich kann das zum Beispiel mit mir vergleichen, wenn ich unterwegs bin, dann reise ich eigentlich immer mit so einer kleinen italienischen Bialetti-Kaffeemaschine. Gibt es für dich auch sowas oder bist du wirklich komplett straight und kümmerst dich nur ums Gewicht und um wirklich das Nötigste, was du brauchst?
Ja, es ist lustig, weil das ist genau der Punkt, die Sache, die ich so gerne dabei hätte. ich liebe es, morgens einen guten Espresso zu haben. Und zwar auf dem Lagerfeuer oder auf dem Kocher so eine kleine, eine von den silbernen Espresso-Maschinen aus Italien. Da ist der Morgen einfach gleich viel besser. Denn in den Ländern, wo ich unterwegs bin, in den meisten Ländern bekommt man halt den Nescafé Instant Coffee. Und das ist nicht nur das Wahre. Aber bei dem Rekord, bei dem Triathlon, da geht es um jedes Gramm und um Größe. Ich kann so eine Espressomaschine leider nicht mitnehmen. Ist aber der Artikel, den ich wirklich am meisten vermisse.
Okay, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also ein Jahr ohne guten Kaffee, das wäre für mich auf alle Fälle eins der K.O.-Kriterien bei sowas. Wenn du jetzt so eine Sache planst, wie lange denkst du, bist du unterwegs und wie bereitest du eigentlich vor auf so eine lange Zeit?
Also dieses Mal ist die Planung ein bisschen schwieriger, was das Zeitliche angeht. Beim Fahrradfahren, da weiß ich wirklich plus minus 10 Kilometer im Schnitt exakt wie lange ich brauche. Ganz einfach, weil ich nach Stunden fahre und nicht nach Kilometer. Und das gleicht sich am Ende aus. Also mal halt mal Rückenwind, mal Gegenwind, aber ich weiß, wo ich rauskomme. Beim Laufen und Schwimmen ist es schon ein bisschen weniger, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe, wie viel ich schaffe über so einen langen Zeitraum. Und genauso muss ich ja auch Atlantik und Pazifik im Boot überqueren, und zwar per Anhalter. Das muss erstmal gefunden werden. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich auch mal ein paar Wochen, wo ich einfach Stillstand habe und warten muss. Ich gehe von im besten Fall 9 Monaten aus, im schlechtesten Fall weniger als 12. Also mein Ziel ist es, definitiv weniger als einem Jahr zu machen.
Okay, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Und ja, eben wenn du sagst, es ist ja irgendwie doch jeden Tag ziemlich viel, was du da leisten musst. Wie gehst du in so ein Training für so eine Geschichte?
Also das Allerwichtigste ist erstmal den Spaß und die Motivation beizubehalten, weil gerade über so einen langen Zeitraum muss der Kopf einfach 100% fokussiert sein. Das heißt, ich habe keinen, sag ich mal, strikten Trainingsplan oder Ernährungsplan oder solche Sachen. Ich mache einfach sehr, sehr viel Sport, und zwar Fahrradfahren, Laufen, bin auf Reisen. Der Unterschied ist jetzt allerdings, dass ich natürlich meine Schwachstellen noch ein bisschen ausbessere. Das heißt, ich mache jetzt sehr viel Lauftraining, 5-mal die Woche. Und nebenbei auch noch, ich wollte mehr Schwimmtraining machen. Das geht jetzt natürlich nicht mit Corona aktuell. Dafür mache ich jetzt viel Krafttraining auch für den Oberkörper, um die Basis zu haben. Und werde im Sommer dann mit meinem Floß wahrscheinlich in Skandinavien, wenn es denn geht, mal eine Woche von Schere zu Schere schwimmen, um einfach da auch noch ein bisschen Erfahrung und, und Training zu haben.
Wahnsinn. Jetzt, wenn du unterwegs bist, dann triffst du natürlich auch immer super viele, viele andere Leute. Und ist es dann auch so, dass ihr irgendwie vielleicht mal zusammenfahrt oder ist es wirklich so fokussiert auf deine Geschwindigkeit und dass du gar nicht so richtig viel Kontakt zu anderen Reisenden bekommst?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel Kontakt zu den Einheimischen, denn wenn man unsupported unterwegs ist, dann gehe ich selber einkaufen, ich muss irgendwo übernachten, ich muss nach dem Weg fragen und das Ganze drumherum. Also ich habe da sehr, sehr viel Kontakt. Was ich allerdings wenig habe, ist mit anderen Reisenden, ganz einfach aus dem Grund, dass ich viel schneller bin als die klassischen Radreisenden. Und so viele Rennradfahrer, die findet man jetzt in Zentralasien oder Indien nicht gerade.
Okay, und ja, aber ich stelle mir das halt trotzdem so vor, gerade wenn du sagst, Himalaya minus 30 Grad, ist jetzt vielleicht auch nicht so der Top-Urlaubsspot, dass man da vielleicht doch auch mal ganz alleine ist. Und bist du oft einsam auf solchen Reisen?
Überhaupt nicht. Also es ist erstaunlich, aber am einsamsten habe ich mich eigentlich gefühlt, wo ich noch in München gelebt habe und mal irgendwie ja, erkältet, krank war zu Hause in so einer Wohnung, im großen Haus, weil es alles so anonym ist. Man kennt teilweise die Nachbarn im eigenen Haus noch nicht. Und in der Anonymität, da kann man sich einsam fühlen. Wenn ich allein in der Wildnis bin, jetzt auch Sahara-Durchquerung letztes Jahr beispielsweise, da fühle ich mich nicht einsam, im Gegenteil.
Okay. So, jetzt haben wir diese ganz spezielle Situation mit Corona. Wann hast du so das erste Mal von Corona gehört und hast du schon gedacht, dass das ein Problem werden könnte für dich, weil du ja dort, wo es ausgebrochen ist, ja mehr oder weniger auch vorbeikommen würdest?
Also das erste Mal davon gehört habe ich auch gleich, als es bekannt wurde. Das müsste Ende Januar oder Anfang Februar gewesen sein in Wuhan. Und da habe ich noch gedacht, ja, man bekommt es wieder in den Griff. Also ich hatte jetzt nicht davon ausgegangen, dass es einen großen Einfluss hätte auf mein Triathlon-Projekt. Das Ganze hat sich dann aber schnell geändert. Als ich war vor einem Monat noch in Gran Canaria beim Trailrunning. Und war ein paar Tage ohne wirklichen Kontakt im Landesinneren. Bin dann abends in eine Gaststätte gekommen und kam gerade im Fernsehen eine Ansprache vom Präsidenten, dass jetzt am Montag Lockdown ist, also komplettes Ausgehverbot. Und ich habe dann geschaut, ob ich noch so schnell wie möglich aus Spanien rauskomme und bin dann in die Schweiz geflüchtet.
Hast du echt noch ganz schön Glück gehabt.
Da habe ich nochmal Glück gehabt, weil sonst ist das Training ein bisschen anders, wenn man nicht raus darf.
Ja.
Und jetzt natürlich aktuell einfach vom Training her schwieriger, also gerade weil ich nicht schwimmen kann. Und von der Planung, das Problem ist einfach, man kann aktuell nicht planen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe eine gewisse Flexibilität in der Route, aber es gibt Länder, durch die muss ich. Und wenn die Grenze zu ist oder ich kein Visum bekomme, dann kann ich den Triathlon natürlich nicht machen.
Das heißt, dich betrifft jetzt die ganze Corona-Geschichte. Ich meine, du bist jetzt gerade in der Schweiz, da ist alles noch alles offener wie bei uns in Deutschland, wo wir ja eigentlich kaum noch vor die Tür dürfen. Dich betrifft es jetzt vor allen Dingen in der Planung und gar nicht so sportlich gerade, weil du trotzdem noch relativ viel machen kannst, außer schwimmen, oder?
Also ich kann ja überall Fahrrad fahren und laufen, wie ich möchte, eben alleine oder mit meinem Vater, der hier, mit dem ich das Haus teile aktuell. Aber deshalb vom Training her, abgesehen vom Schwimmen, ist es kein Problem, mache ich alles ganz normal. Nur Eintagestouren, nicht mit Übernachtung. Und Schwimmen kann ich im Sommer nachholen. Also es ist vom Training her kein großes Problem. Problem ist einfach die Planung für das Projekt. Und natürlich mein Job. Also ich lebe in erster Linie von Motivationsvorträgen und die sind natürlich alle aktuell abgesagt.
Ja. Jetzt, wenn man so guckt, wie sich andere Leute vorbereiten, also Jan Frodeno hat irgendwie diese Woche einen Ironman bei sich daheim im Haus gemacht, also mit Gegenstromanlage und auf dem Trainingsrad und dann noch auf dem Laufband. Und Patrick Lang hat irgendwelche Gummibänder an die Treppe gebunden und trainiert damit irgendwelche Schwimmeinheiten im Trocknen. Hast du dir auch schon so kleine Trainingshacks zugelegt, wie du vielleicht doch noch ein bisschen was trainieren kannst dafür und die du vielleicht auch an die Zuhörer so ein bisschen weitergeben kannst, damit die auch fit bleiben?
Also beim, was Ausdauertraining angeht, Laufen und Fahrradfahren mache ich ganz normal meine Runden und mache abgesehen davon jetzt eben ein bisschen Zirkeltraining und Krafttraining im Garten, einfach um den Oberkörper auch ein bisschen fit zu halten, damit es, wenn ich dann wieder schwimmen kann, schneller geht. Ich bin persönlich einfach, mir geht es um den Spaß, deshalb mache ich auch gar nicht so viel Training jetzt auf dem Laufband oder mit virtuellem Schwimmtraining. Der Unterschied ist, im Verhältnis jetzt zu Jan Frodeno, wo es einfach vom Körperlichen her auch um jedes Prozent ankommt, das ist bei mir einfach ein bisschen anders, weil ich möchte ja, wenn es losgeht, noch gar nicht bei 100% sein, das kann man gar nicht über ein Jahr. Und wenn ich jetzt da gut vorbereitet bin, aber nicht perfekt, ist das auch okay. Und das Training kommt dann auch während des Projekts.
Du hast gesagt, du wirst irgendwie kurz vor Montenegro oder vor Montenegro so über 400 Kilometer schwimmen mit so einem Floß. Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast ja schon gesagt, es bremst dich irgendwie. Aber wie viel Kraft kostet das? Oder ist das auch sehr wetterabhängig, wie sehr dich das bremst?
Also ich habe es in Brasilien, ich war jetzt im Januar ein paar Wochen in Brasilien und habe es dort viel getestet. Und ich habe eine Schnur, also so eine Art Harness um mich rum mit einem Schnur dran und da hängt dann so ein kleines Floß am Ende, was ich hinter mir herziehe. Solange, also wenn der Wind von hinten kommt, dann, es gibt ja auf dem Meer immer kleine Wellen, wenn die dann auch von hinten kommen, dann spürt man es relativ wenig. Wenn die Wellen allerdings von vorne kommen, dann oder von der Seite, dann merkt man es natürlich die ganze Zeit, dass es einfach am Seil zieht. Und das kann dann schon extrem bremsen.
Und wie machst du das jetzt mit der Verpflegung zwischendurch? Weil wenn du niemanden hast, der irgendwie im Boot neben dir sitzt, dann musst du dich ja irgendwie verpflegen. Und du kannst ja beim Schwimmen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Riegel in dich reinstopfen oder auch ansonsten für ein Jahr Riegel mitnehmen. Wird wahrscheinlich auch schwierig oder im Hochhimalaya irgendwelche isotonischen Geschichten zu kaufen. Also wie ernährst du dich bei so einer Geschichte?
Also beim Schwimmen habe ich auch bereits jetzt eine exakte Route geplant und die ist auch darauf basierend, dass ich maximal alle 30 Kilometer an einem Supermarkt vorbeikomme. Das heißt, ich schwimme so zwischen den Inseln in der Adria entlang und schwimme dann alle 2, maximal 3 Tage irgendwo in den Hafen, lauf zum Supermarkt. Sieht bestimmt lustig aus, wenn ich da mit dem Floß und Neoprenanzug in den Supermarkt komme. Geh einkaufen für die nächsten 2, 3 Tage und schwimme dann weiter. Das heißt, das sind dann keine Riegel, sondern halt alles, was ich so in einem kroatischen Supermarkt finde. Und mache abends ein Lagerfeuer und koche mir Nudeln. Da geht es noch ganz gut. Ansonsten ist Essen in jedem Land anders und das wird in Asien insbesondere eine große Herausforderung. Es gibt zwar Restaurants, aber auch nicht überall. Ich esse also sehr viel von Tankstellen, Kekse, Schokolade, Brot. Letztendlich habe ich eine Philosophie, was Essen angeht. Esse alles, was du findest und so viel wie möglich.
Ich habe ein paar Freunde, der eine ist einmal quer durch Norwegen gelaufen, der andere ist um Sibirien rumgefahren und die haben erzählt, sie haben dann irgendwann so gefrorene Stücke Butter in sich reingeschaufelt, weil sie die Kalorien gar nicht mehr so ganz normal zu sich nehmen konnten. Ist das auch was du schon gemacht hast oder guckst du dann doch, dass du irgendwie einfach besseres Essen zu dir nimmst?
Das ist auch was ich durchaus mache. Gerade beim Fahrradfahren, bei den Rekorden, ich gucke, dass ich mit Übergewicht starte und ist einfach jeden Tag ein Kaloriendefizit, weil man kann gar nicht essen, das, was man verbraucht. Und ich schaue dann auch wirklich ganz bewusst einfach, dass ich mein Gewicht mit allem, was ich irgendwie bekomme, halten kann. Für den Triathlon heißt es jetzt, ich möchte beim Schwimmen auch gerne ein kleines Bäuchle haben. Ganz einfach, weil man Reserven braucht. Beim Laufen dann, was am Ende kommt, das Gegenteil, weil beim Laufen, ich weiß, ich kann es von der Ausdauer, die Gelenke sind aber das Problem, wenn man 120 Marathons hintereinander läuft. Und da ist natürlich, je leichter man ist, desto schonender ist es. Ich werde auf jeden Fall beim Schwimmen und auch vorher dann sowas in die Richtung machen mit Butter oder Sahne, um irgendwie nochmal Gewicht zuzulegen.
Das klingt ziemlich eklig, muss ich gestehen. Also es klingt nicht so nach der besten Ernährung. Um das alles nicht so ganz einfach zu machen, hast du tatsächlich auch im Himalaya nur so ein relativ kurzes Zeitfenster, wo du da sein musst, oder? Wie gefährlich ist denn so der Trip? Also, dass du es vielleicht zu diesen Zeiten gar nicht schaffst oder dass du dann irgendwo festsitzt und es wird halt unglaublich kalt oder du kommst halt in irgendwelche Länder, wo es halt wirklich dann gefährlich ist.
Ja, also ich wollte ursprünglich im Sommer starten, Juli. Da wäre das kein Problem gewesen mit den Grenzen. Jetzt habe ich es auf Mitte September verschoben, ganz einfach auch wegen Corona in erster Linie. Da habe ich die höchsten Chancen, dass bis dahin alles wieder normalisiert ist, oder einigermaßen zumindest. Im Schwimmen geht noch in der Adria von Temperaturen her. Das Problem ist, wenn ich über den Himalaya fahre, da geht es über den Pamir Highway in Zentralasien nach China. Und dann über den Karakoram Highway nach Pakistan und Indien weiter. Und der Grenzübergang ist auf fast 5000 Meter Höhe und der schließt normalerweise am 31. Dezember. Das heißt, von meinem Zeitplan her sollte ich so gegen Weihnachten auch rüberkommen. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund 2 Wochen verliere, und es kann beim Schwimmen zum Beispiel relativ schnell gehen, dann wäre die Grenze zu. Und ich wäre dann irgendwo im Himalaya und man muss eine Alternative finden.
Und bei den ganzen Sachen, die du bis jetzt schon gemacht hast und bei dem, was jetzt auch auf dich zukommt, jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Wie oft hast du bei den letzten zwei Sachen schon ans Aufgeben gedacht?
Also ans Aufgeben habe ich noch nie gedacht. Das ist ganz einfach keine Option. Und das darf es auch gar nicht, sonst schafft man es nicht, weil bei solchen Projekten gehen so viele Dinge schief. Der beste Plan funktioniert in der Praxis einfach nicht. Für mich ist das Schwierigste immer, an die Startlinie zu kommen, weil bevor man so ein Projekt hat, da hat man so viele Leute im Umfeld, die sagen, das ist verrückt, das geht nicht, du spinnst. Und ich habe ja teilweise auch keine richtige Antwort, weil wenn mich jemand fragt, ja, bist du schon mal 460 Kilometer geschwommen? Nee, bist du ein Segler? Auch nicht. Und 120 Marathons bin ich auch noch nicht gelaufen. Also so richtige, gute, passende Antworten dazu habe ich nicht. Aber am Ende ist alles Kopfsache. Und in dem Moment, wo man an der Startlinie steht und losfährt, von dem Moment gibt es einfach keine andere Möglichkeit mehr.
Aber
Man
gerade beim Radfahren ist es ja so, also ich kenne das, wenn du, es kann ja sein, wenn das Wetter schlecht ist und es wirklich regnet und ich bin auch schon mal mit dem Rad in so einen Orkan gekommen, irgendwo im Norden auf den Inseln und dann fährst du von den geplanten 100 Kilometer am Tag, aber nur 30 und bist komplett am Ende. Und denkst du da dann nicht manchmal so, oh, ich habe da was studiert, warum habe ich nicht das gemacht?
Nein, also zum einen, ich weiß, dass ich meine Entscheidungen mit den Informationen habe, die ich aktuell habe. Und klar, im Nachhinein kann man immer sagen, vielleicht hätte ich es anders machen sollen, aber das ändert überhaupt nichts daran. Also ich stehe zu den Entscheidungen, die ich getroffen habe und das war es meines Wissens nach Beste. Was extrem hilft bei sowas, ist große Ziele in kleine herunterbrechen. Das heißt, nicht daran denken, wo ich jetzt die Sahara durchquert habe, da habe ich nicht gedacht, ich habe eine Lebensmittelvergiftung und nichts zu futtern und zu trinken, mir geht's dreckig. Sondern und es sind noch 2000 Kilometer, ich habe mir gedacht, ja, es sind jetzt noch 3 Stunden und da kommt vielleicht was, wo du eine Cola bekommst. Also sich auf die Highlights setzen, sich belohnen und auf die kleinen Ziele fokussieren, das hilft bei sowas enorm.
Du hast schon gesagt, dass du auch Motivationsvorträge machst. Und was ist so dein einer Punkt, den du den Leuten mitgibst, um ihre Motivation zu steigern oder ihre Ziele zu erreichen, was du aus deinen ganzen Reisen gelernt hast?
Also die Basis dafür ist, dass man es wirklich, wirklich will. Und nicht, weil jemand sagt, man sollte das tun, sondern man braucht einfach die eigene Motivation für die ganze Sache. Und man muss fest daran glauben, dass man es kann. und dass man Erfolg haben wird. Das ist einfach gesagt, aber es äußert sich beispielsweise in der Wortwahl, die man hat. Wenn man sagt, ja, ich könnte es in der und der Zeit schaffen, dann hat man sich bereits ein Hintertürchen aufgelassen. Und bei dem Orkan und der Lebensmittelvergiftung fängt dann das Unterbewusstsein an zu argumentieren, warum man jetzt vielleicht doch anhalten könnte. Und wenn man von Anfang an gesagt hat, ich könnte es schaffen oder wenn alles gut geht, dann klappt es, ja, dann hat man ja seine Ausrede bereits parat. Das heißt, auch positive Wörter, ich kann, ich werde und ich mach's. Und das hat eine enorme Auswirkung.
Okay. So, und jetzt fährst du, also du schwimmst erst eine ganze Zeit, dann fährst du ewig mit dem Rad durch eisige Kälten und dann kommst du am Meer an in Singapur und dann wartet da aber nicht irgendein Luxusschiff auf dich, was dich jetzt in die USA bringt, sondern du fährst per Schiffsanhalter weiter, wenn alles gut geht. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil hast du schon irgendwelche Erfahrungen, so wie es so ist als Schiffsanhalter, oder wie bist du da drauf gekommen?
Also Erfahrung als Schiffsanhalter habe ich jetzt bisher noch nicht so viele. Ich habe gesehen letztes Jahr, die Greta Thunberg ist ja auch per Anhalter über den Atlantik geschippert. Und das hat mich auf die Idee gebracht, könnte ich eigentlich auch machen. Und ich weiß noch nicht, ob es jetzt Shanghai oder Singapur wird. Irgendwo an der Pazifikküste möchte ich eben rauskommen und schaue, dass mich jemand mitnimmt. Also es gibt verschiedene Plattformen auch, wo Hobbysegler oder ja, Leute, die auf dem Segelboot fahren, auch Leute mitnehmen. Und ich hoffe, dass ich auch durch eine gewisse Bekanntheit dann damit eine Mitfahrgelegenheit finde. Das heißt, ich werde dann, wenn ich noch so 4 bis 8 Wochen vom Pazifik entfernt bin, dann werde ich mich auf die Suche begeben nach möglichen Mitfahrgelegenheiten. Und ob das Schiff dann in Shanghai liegt oder in Vietnam, das ist dann auch egal. Dann komme ich dahin, fahre rüber nach San Francisco und dann geht's weiter.
Und auf welches Land freust du dich denn auf dieser Reise am meisten?
Also in meiner Kindheit war immer Forrest Gump mein Lieblingsfilm. Und seit ich den gesehen habe, möchte ich unbedingt auch mal so durch die endlose Weite von der USA rennen. Und auf den Teil, auf den freue ich mich am meisten. Ich habe auch die Philosophie beim einem Abenteuer. Ich werde mich nicht rasieren und mir nicht die Haare schneiden vom Start bis zum Ende. Also wenn ich dann schon so 8 Monate unterwegs bin, dann könnte auch eine gewisse Ähnlichkeit bestehen.
Ich sag mal so, komplett nicht rasiert und keine Haare gewaschen und geschnitten, wird als Anhalter, glaube ich, auch nicht so richtig einfach werden. Aber da hast du ja schon ein paar Erfahrungen mitgemacht. Und was ist so das, wo du am meisten Angst vor hast auf deiner Reise? Oder Respekt? Also, muss ja nicht Angst sein, aber Respekt oder halt sowas.
Wie immer Verkehr. Also ich bin jetzt auch durch Bürgerkriegsländer gefahren, hatte Kontakte mit Tieren, etc. Aber das mit Abstand Gefährlichste für jeden Fahrradfahrer ist der Verkehr. Und das ist was ich einfach nicht unter Kontrolle habe. Und ich hatte in Russland bereits mehrere Situationen, wo mich LKWs wirklich um Zentimeter verfehlt haben. Davor habe ich Respekt.
Und was ist so das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, jetzt noch so in der Planung oder auf dem Weg dorthin? Also wie kann Corona jetzt auch während du unterwegs bist, das Ganze noch verändern oder dich beeinträchtigen?
Also das Schlimmste ist, dass die Grenzen oder eine einzige Grenze auf meiner Route zu ist. Dagegen kann ich letztendlich nichts tun. Es ist jetzt noch bis September ein paar Monate hin. Und ich hoffe, dass dann die Grenzen auf sind. Im September ist ja auch erstmal innereuropäische Grenzen in der EU. Bis ich dann wirklich auch in exotischere Länder komme, das sind noch 8 Monate und da kann sich sehr, sehr viel ändern.
Was würdest du machen, wenn jetzt so eine Grenze zu ist? Also hast du Möglichkeiten, drumherum zu fahren oder eine andere Route zu nehmen? Und wie würdest du dich dann verhalten? Oder würdest du das ganze Ding eventuell sogar abbrechen müssen?
Also es gibt teilweise Alternativrouten. Ich muss durch ein paar Länder, also um die USA komme ich beispielsweise nicht drum herum. Aber das ist ja auch erst dann im Frühjahr nächsten Jahres, da kann sich sehr, sehr viel verändern.
Ja.
Wenn jetzt beispielsweise die Grenze zu China oder in Zentralasien zu wäre, dann würde ich vom Iran eben über Pakistan nach Indien fahren. Ist eine relativ gefährliche Gegend, weil die Taliban an deiner Grenze noch unterwegs sind und es auch eine Reisewarnung gibt. Würde ich also gerne vermeiden, aber das wäre eine Möglichkeit, die es noch geben würde. An Absagen denke ich überhaupt nicht. Wenn es jetzt so ist, dass ich werde mal, sagen wir mal, allerspätestens Anfang September entscheiden müssen, geht's oder geht's nicht. Und wenn dann einfach immer noch alle Grenzen zu sind, so wie es Stand jetzt ist, dann wird das Ganze einfach im Frühjahr nächsten Jahres verschoben und ich mache einen anderen Rekord.
Schiebst einfach einen anderen Rekord dazwischen. Überhaupt nicht aus. Und bei den ganzen Sachen, die du schon auf deinen Reisen erlebt hast und die du jetzt wieder erleben wirst, da erlebt man natürlich total tolle Geschichten. Was ist denn jetzt so, wenn du mal überlegst, die schönste Geschichte, die du bis jetzt so miterlebt hast?
Also bei mir die schönsten Momente sind immer, wenn ich entweder ist es Wildnis, Natur, oder es sind Begegnungen mit Menschen und Tieren. Und da stehen so ein paar hin. Ja, ein paar sind natürlich besonders gewesen. Letztes Jahr in Peru auf 5000 Meter auf einem Andenpass zu stehen, ist natürlich unvergesslich. Aber auch in Afrika jetzt, wo ich durch Botswana gefahren bin und dann läuft ein Elefant und eine Giraffe über die Straße. Abends ist ein Löwe ins Camp gekommen und hat einen von den Wachhunden gefressen. Ja, das ist jetzt nicht schön, das der arme Hund, aber es ist unvergesslich. Es ist was, woran man sich sein ganzes Leben erinnert. Und die Begegnung, auch wenn ein Elefant plötzlich über die Straße quert zum ersten Mal, das ist unvergesslich.
Es hört sich wahnsinnig gut an. Und wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute für deinen Trip, dass alles so läuft wie geplant, also dass du im September loskommst. Und auch, dass dann halt weiterhin alles glatt geht. Und wir werden uns sicherlich nochmal nach deiner Rückkehr wieder sprechen und mal hören, wie es dann war. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
Ja, danke dir.